Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 220. Folge des Brettspiele-Podcasts, den ihr wirklich braucht. Ich bin der Sören aus der Schweiz, hallo zusammen. Ja, diese Woche ging auch wieder schnell rum. Was habe ich denn diese Woche alles gespielt? Wollt ihr es hören? Dann bleibt dran. Ihr hört es in wenigen Sekunden. Bis gleich. Gespielt habe ich gegen meine Frau Sea Salt and Pepper, eine Zweierpartie, die nicht besonders interessant war, da nicht mega die krassen Sachen passiert sind, aber trotzdem habe ich das Spiel gewonnen. Es waren dann insgesamt 4 Runden, bei der ich dann 3 davon gewonnen habe. Meine Frau hat eine Runde davon quasi gewonnen. Und ja, das hat dann für ihr natürlich dann nicht ganz gereicht. Am Ende konnte ich dann noch den Deckel mit einem Stopp beenden, ohne Last Chance, weil ich wusste, ich brauche nur noch 6-7 Punkte und dann ja, war es das dann bereits. Ja, hat aber Spaß gemacht, wie immer. Sea Salt and Pepper, ein kleines Spiel, was man überall mitnehmen kann und auch schnell mal spielen kann. Trotzdem macht es sehr viel Spaß und hat eine gewisse Tiefe, die dann doch nicht zu vernachlässigen ist. Genau. Gespielt habe ich diese Woche oder zumindest aufgebaut und mich mal tief damit auseinandergesetzt. Dark Venture, das Spiel, was ich in der Print and Play Bastelecke mal ganz, ganz kurz oder zu Ende der Folge mal kurz vorgestellt habe, weil ich da relativ lange am dran basteln war. Das kam jetzt dieses Mal auf den Tisch. Habe mir da in meinem Zwischendachboden habe ich mir einen Tisch aufgebaut, bei dem ich das Spiel dann auch liegen lassen kann, damit ich da auch wieder immer wieder zurückkommen kann und daran spielen kann, wann ich Zeit und Lust habe. Dark Venture ist ein Spiel, ein Role-Playing-Game für 1 bis 4 Personen von Rob Lemon, was bei Gilded Skulls Games rausgekommen ist. Ist im Prinzip ein kartenbasiertes Spiel, bei dem eigentlich alles auf Karten ist und das ganze Spielfeld auch mit Karten aufgebaut wird. Im Prinzip sind wir hier in einer postapokalyptischen Welt, bei dem wir ja so einen Kataklysmus erlebt haben, bei dem halt die ganzen Menschen und Lebewesen, die auf dieser Welt waren, ja bestimmte Veränderungen durchgenommen haben. Danach trat dieser Event gerade nochmal ein und ja, viele Lebewesen starben halt und die, die da waren, die haben sich dann einfach stark verändert. Und in dieser Welt sind wir halt eben auch und in dieser Welt sind dann eben die Heroes, die Helden, die wichtigsten ja, Personengruppen halt, die es so gibt, die halt die Länder durchstreifen. Und wir haben da gewisse Heldentaten, die wir erfüllen müssen, um dann eben Punkte zu kriegen. Das ganze Spiel wird im Prinzip innerhalb eines Tages gespielt oder innerhalb von einem halben Tag. Wenn man eine kurze Partie will, sind dann irgendwie 6 oder 12 Stunden, die da so auf einem Sonnenauf- und Sonnenuntergangstracker halt irgendwie dargestellt werden mit 12 Punkten. In dieser Zeit versuchen wir halt möglichst viele Location Cards auszuspielen, damit wir uns fortbewegen können, verschiedene Charaktere auszuspielen, die wir als Verbündete gewinnen können oder gegen die wir kämpfen können, verschiedene Locations auszuspielen, um bestimmte Orte zu finden. Ja, genau. Es gibt da halt viele solche Heroic Quests, die zu Beginn des Spiels halt irgendwie gezogen werden. Davon kann man sich einige auswählen. Danach gibt es noch ein paar Sidequests, die gezogen werden. Die kann man sich nicht auswählen, die hat man einfach gezogen. Die kann man aber im Verlauf des Spiels, kann man die immer wieder abwerfen. Vielleicht neue ziehen am Anfang der Runde oder auch Sidequests abwerfen, um einen neuen Heroic Quest zu ziehen. Selber ist man halt auch so ein Held, den man zuerst auf seinem Hero-Dashboard hinlegt. Danach zieht man sich aus den Item-Decks noch die Waffen und die Rüstungen, die diese Person halt trägt. Dann trägt man auf dem Dashboard noch seine Stats ab, also seine Werte. Was ist die maximale Gesundheit, die Geschwindigkeit, die Stärke, Intelligenz und das Glück. Das wird alles mit Markern abgetragen. Dann wird auch noch dazu addiert, was einem die Waffen an Stats halt mitgeben. Die werden dann auch danach abgetragen. Wenn man selber dann am Zug ist, wir sind ja solo, dann spielt man halt zuerst mal an einem Tag, in einer Stunde seine Züge durch. Man hat 3 Aktionen, die man halt machen kann. Jetzt hat es im Verlauf der Zeit gab es hier ein Versionsupdate, welcher dann auch in einem zweiten Kickstarter endete. Also die zweite Edition hat ein leicht verändertes Regelset. Ich habe leider die Print and Place Plus für die erste Version, aber konnte dann doch noch die Anleitung für die zweite Version herunterladen auf der aktuellen Kickstarter-Page, bei der dann halt die Aktionen, die früher was kosteten, jetzt teilweise auch umsonst sind. So Sachen wie Items fallen lassen oder Items aufnehmen und sich equippen und so, also anziehen und auch wieder ablegen. So solche Sachen sind umsonst. Dann gibt es Aktionen, die zu Beginn also einmal umsonst sind, danach kosten sie jeweils einen Actionpunkt, sowas wie Location-Karte anlegen, so. Ja, wieso sollte man da einen Aktionspunkt abgeben? Im Prinzip wurde das geändert, damit das die Welt um einem herum auch schneller aufgebaut werden kann. Location Cards sind einfach normale Karten, die man angrenzend an eine andere Karte legen kann. Also nicht, die müssen nicht passgenau sein. Was aber passen muss, ist der Weg, der davon ausgeht. Also ein Weg muss auf einen Weg treffen. Die können dann aber Hochkant oder Querkant zueinander liegen. Wichtig ist, dass sich Karten nie überlappen dürfen und dass mit dem Anlegen einer Location quasi nie die ganze Karte abgeschlossen werden darf. Sonst kommt man da nicht mehr raus oder weiter. Ja, und es sieht wirklich extrem toll aus, wie dann das ganze Gebilde aussieht, wie man diese Karten halt zu Ende gestellt hat. Im Prinzip kann man daneben seine Figur auf die Crossroads stellen, das ist quasi der Startpunkt, und danach kann man Aktionspunkte ausgeben, um sich fortzubewegen, um Kämpfe zu initiieren, um Locations nach Gegenständen zu durchsuchen. Und ja, so werden halt eben Charaktere von einem in die Felder reingelegt oder benachbart zu einer Location, bei der man gerade steht. Man kann zu dieser Person hingehen oder von Weitem quasi einen Fernkampf ausführen mit dem Pfeilbogen, was jetzt gerade bei mir aktuell ist. Diese Person dann in einem Kampf runterringen, was teilweise doch recht knifflig ist. Danach ja, halt ihre Waffen mitnehmen oder halt versuchen, diese Heroic Quests, ja, welches halt so gibt, zu erfüllen. Das Spiel selber kommt noch mit weiteren Heften oder Büchern so quasi mit, und zwar gibt es Aktionshefter und Location-Hefter. Jedes Mal, wenn man so eine Location hinlegt, dann muss man quasi im Location-Buch nachschauen, was über diese Location steht, und danach wird schon quasi erzählt, was auch da passieren wird. Also stell da gewisse Gegnergruppen hin, was dann auch wieder bedeutet, dass man diese Gegner aus dem Charakterdeck raussuchen muss, bestimmte Gegenstände denen auch wieder geben muss. Die haben dann auch Stats, die man wieder auf Karten abtragen muss, damit man, ja, wenn man gegen die kämpft, dass man dann das alles schon schön präsent hat. Dann gibt es auch noch Actionbücher, also muss man sich so vorstellen, dass es ein Actionbuch A und B gibt und ein Locationbuch A und B. Im Prinzip kann man einfach entweder mit den A's spielen oder mit den B's spielen, je nachdem für was für ein Spiel, das man sich entscheidet. Es sind einfach, das bringt da mehr Varianz dann mit rein, wenn man quasi mit den B-Büchern spielt, falls man mal oft mit den A-Büchern gespielt hat. Wenn man hier so eine Location Card gespielt hat, bei dem halt dann schon der ganze Aufbau draufsteht und was passieren wird, wenn man diese Location betritt, dann gibt es vielleicht noch einen Querverweis zu dem Actionbuch, was einem dann quasi halt durchgibt, welche Seite oder welchen Eintrag, das man lesen muss. Und da geht es dann in eine Richtung von Choose Your Own Adventure. Je nachdem, an welcher Location das man ist, kann man dann quasi Aktion A, B oder C durchführen, bei dem man halt im Buch dann noch weiter blättern muss, um nachzuschauen, was dann das Resultat ist und was als nächstes passieren wird. Also Roleplaying-Game quasi und auch ein Choose-Your-Own-Adventure-Book, was man da im Großen und Ganzen halt mit diesen Karten dargestellt hat. Wie es dann weitergeht, da hört ihr vielleicht ein anderes Mal. Mal schauen, wenn ich nächste Woche wieder dazukommen kann, um dieses Szenario dann zu Ende zu spielen. Jetzt habe ich gerade die Diamantenmine aufgedeckt, bei denen die Dirt Twins quasi ein Schwert vermissen, und sie wollen das suchen. Das Problem ist bloß, dass ich bloß zwei Location-Teile aufgedeckt habe und jetzt gerade das Schwert bei ihnen platziert habe. Wenn ich es nämlich bei mir platziert hätte, würden sie direkt sich auf die Suche machen nach dem Schwert und die würden mich dann angreifen, gerade auf dem Feld, auf dem ich bin. Und da ich ein Fernkämpfer bin mit der mit dem Bogen möchte ich mich lieber von der Distanz halt mehr um diese zwei Zwillinge kümmern, oder bevor sie mich angreifen, sonst ist die Partie bereits zu Ende, weil die sind sehr stark. Naja, und das zu einer meiner Sidequests gehört, so einen solchen Dirt Twin zu töten, ja, werde ich das gemütlich von der Distanz mal erledigen. Mal schauen, wie viel Zeit das mir da bleibt insgesamt. Naja, hey, das war Dark Venture und auch die alle Spiele, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe.
Ui, was hat Papa mit uns gespielt?
Von Helvetic habe ich diese Woche ein Paket mit Rezensionsexemplaren bekommen. Die kann ich hier zum größten Teil vorstellen. Gespielt haben wir Bubbly, das ist das aktuelle Kleinkartenspiel dieses Jahres von Helvetic, und zwar vom Autoren Tobia Botta. Kommt er aus der Schweiz, aus dem Tessin? Ich weiß es gar nicht genau. Kann aber sein. Bei dem Spiel spielen wir abwechselnd mal eine Seifenblase und die alle anderen Spielerinnen spielen den Wind. Wir versuchen als Seifenblase so weit wie möglich zu fliegen. Der Wind versucht so schnell wie möglich die Seifenblase zum Sinken zu bringen. Im Prinzip läuft es so ab, dass wir eine Startkarte haben, den Regenbogen, und alle Personen kriegen Windkarten auf die Hand. Das sind einfach Karten in 6 verschiedenen Farben, die mit Wolken und Objekten dargestellt werden sollen. Badminton Shuttle, ein Schmetterling, ein fliegender Drache. Genau. Im Prinzip ist es jetzt so, dass die Windspieler jeweils 3 Karten untereinander neben diesen Regenbogen legen müssen. Der Regenbogen ist auf dem obersten Level, und jetzt müssen quasi eine Karte daneben muss eine Karte gelegt werden, und unter diese neu gelegte Karte müssen 2 weitere Karten untereinander hingelegt werden. Also, dass man quasi einen Streifen, einen vertikalen Streifen von 3 Karten hat. Jetzt kommt die Seifenblase spielende Person zum Zug, die nun auch eine Karte aus ihrer Hand spielen muss. Wenn es eine passende Farbe ist mit dem obersten Level, dann bleibt sie auf diesem Level und kann quasi die Karte vorzeigen. Schaut, ich habe hier gelb. Die Karte, die neben dem Regenbogen liegt, ist auch gelb, also kann ich gelb hinlegen. Und falls sie keine passende Karte hat oder die Karte nicht spielen will, dann kann sie irgendeine Karte spielen, dann sinkt sie um ein Level runter. Also quasi dann wandert sie halt gerade direkt ein Level runter. Also jedes Mal, wenn man eine passende Karte hat, der daneben liegende Karte, dann bleibt man auf demselben Level. Aber wenn man eine passende Karte hat mit einem Level darüber, dann steigt man ein Level auf. Und jetzt im Prinzip versuchen sich da die windspielenden Personen kooperativ halt irgendwie abzusprechen, welche Farben das jetzt halt auf gewissen Levels legen müssen, damit sie halt die Seifenblase spielende Person eben zwingen können, runter zu fliegen. Im Prinzip kann man dann eben als Seifenblasen spielende Person halt bluffen und ja, so tun, als hätte man eine gewisse Karte nicht, und dann kommen die anderen raus, jetzt müssen wir wieder gelb legen, damit die Person noch weiter runtersinken kann, aber dann kann man wieder mit gelb plötzlich auftrumpfen und sie sind dann halt wieder ratlos, was man halt auf der Hand hat und was nicht. Ich habe das gegen meine Tochter gespielt und sie kam schon relativ weit mit 10 Karten, was bei 12 halt das mit 12 das Maximum ist. Und danach, als ich dann die Seifenblase war, stieg auch noch meine Frau mit ein. Der haben wir dann auch noch Karten in die Hand gedrückt. Also die Seifenblase spielende Person, die hat 12 Karten. Mit diesen 12 Karten muss sie halt durchkommen. Alle anderen Spieler haben 9 Karten auf der Hand, und jedes Mal müssen sie 3 Karten legen. Und wenn dann die Handkarten aufgebraucht sind, dann kriegen sie wieder 9. Also, aber die Auswahl ist dann etwas kleiner, weil sie insgesamt eine kleine Hand haben, versuchen müssen, mit dieser kleinen Hand dann zurechtzukommen. Aber da sie ja halt mehrere Spieler in der Person sind, haben sie hier eine größere Auswahl untereinander. Bubbly ist wirklich ein kleines, süßes Spiel, eben auch für kleinere Kinder, jetzt ab 6 schon im Prinzip spielbar, was auch leicht zu erklären ist und auch leicht zu spielen ist. Hat uns gut gefallen, werde ich dann nächste Woche vermutlich auch wieder mal mit der Tochter spielen. Das war Bubbly von Helvetic. Neben Helvetik haben wir dann noch wieder mal das verfluchte Piratengold gespielt. Das hat dann meine Tochter wieder hervorgeholt. Und dann konnten wir das zu zweit schnell spielen. Das sah überhaupt nicht gut aus für mich. Wenn meine Tochter, die gewinnt ja sowieso jedes Mal, aber teilweise kann es wohl sein, dass ich dann bessere Züge für mich habe, bei dem ich halt auch viele Goldmünzen aus dem Beutel rausziehen kann, aber das ist jetzt dieses Mal überhaupt nicht geklappt, hat gar nicht geklappt. Meine Tochter, die hat immer wieder haufenweise Gold rausgeholt und jedes Mal, wenn ich mal ein kleines Sandwich und seien es nur 3 Münzen sind rausholen wollte aus dem Beutel, hatte ich jedes Mal wieder ja so eine schwarze Münze mit dabei und musste dann halt den Rest wieder zurückleeren und eine schwarze Münze auf den Spielplan legen. Gewonnen hat da ganz klar meine Tochter, da gibt's nichts daran zu rütteln. Gespielt haben wir dann noch Toco Island, das größte Spiel, was jetzt da mitgekommen ist vom Helvetik-Rezensionspaket. Und zwar ist das ein Memory-Spiel von Marie und Wilfried Vorden. Die kennt man vielleicht, wenn man sich mit Kinderspielen etwas auseinandersetzt. Die haben da in letzter Zeit doch einige Spiele auf der Nominierungsliste des Kinderspiels des Jahres gehabt. Und natürlich haben sie da auch gewonnen mit zum Beispiel Tal der Wikinger oder Dragomino gerade letztes Jahr. Nominiert waren sie auch mal für das andere Spiel. Wie ist das? Irgendwas mit Traumwelt oder sowas. Aber die bringen immer wieder qualitativ tolle Kinderspiele raus. Da kann man gar nicht drum meckern. Bei Togo Island haben wir natürlich auch ein Kinderspiel im Bereich von dem Memory mit, mit dem Mechanik Memory. Und zwar sind wir hier eben auf dieser Insel, dem Togo Island. Das ist ein Spielplan, den wir vor uns haben. Der ist quasi multilayered, also dreischichtig, bei dem wir halt die unterste Schicht haben. Tatsächlich ist es sogar vier layered. Die unterste Schicht ist das Meer, dann die erste Schicht ist der Sandstrand, die zweite Schicht ist der Dschungel und die dritte Schicht ist dann quasi das rote Gebirge. In diesen Schichten hat es Vertiefungen, bei denen wir runde Plättchen reinlegen können. Das sind eben die Memory-Plättchen. Die Memory-Plättchen kommen in 3 verschiedenen Größen. Es gibt groß, mittelgroß und klein und es gibt Vergrabungsstätten auf dieser Insel, die teilweise halt ein Level runtergehen, halt am Strand, oder 1 bis 2 Level runtergehen im Dschungel und 2 bis 3 Level runtergehen halt im Gebirge. Und das bedeutet dann, dass Platz hat quasi für einen kleinen, einen mittelgroßen, einen großen Chip. Diese Chip, die werden halt zuerst aus dem Spielfeld rausgenommen, verdeckt hingelegt, alle sauber gemischt und dann werden sie halt der Reihe nach von klein, mittel und groß in die Vertiefungen reingesteckt und danach geht das Spiel auch los. Das Spiel selber kommt in einer Art kleinen Kampagne, bei dem wir von verschiedenen Biologen und Forscherinnen halt Aufträge kriegen, was wir suchen müssen. Die sind quasi auf der Kartenrückseite der Aufträge, sind da gewisse Symbole drauf, ein Symbol für einen bestimmten Forscher, Forscherin und danach gibt es die in 3 verschiedenen Farben, grün, gelb und rot, die uns dann den Schweregrad oder Schwierigkeitsgrad angibt. Diese Karten werden aussortiert, halt 10 Stück, je nachdem welches Level das man spielt. Die werden dann eben verdeckt wieder gemischt und als Nachziehstapel bereitgelegt. Im Prinzip ist es so, dass wir jetzt eine solche Karte aufdecken und die gibt uns an, was wir suchen müssen. Da gibt es verschiedene Objekte, die auf der Insel vertreten sind. Ein Federschmuck, ein Halsschmuck, eine Statuette, eine Maske, ein Fossil und ein Kristall sind da halt vertreten. Diese Fundstücke gibt es halt auch jeweils 2 in 3 verschiedenen Größen, also jeweils 6-mal. Jetzt, wie kommen wir zu diesen Fundstücken? Wir können nicht einfach bloß aufdecken, wir müssen Werkzeuge einsetzen. Und zwar gibt es 3 verschiedene Werkzeuge. Jedes Werkzeug ist quasi für eine Landschaftsart vertreten. Gibt es den Rechen für den Sand, es gibt die Schaufel für den Dschungel und die den Pickel, heißt der Pickel, für das Gebirge. Und jetzt im Prinzip werden auch diese Werkzeuge, gibt es mehrere davon, die werden auch zuerst gemischt, verdeckt hingelegt und danach werden die auf dem Boot platziert. Es gibt 4 Stellen für eine einfache Ausführung, 6 Stellen für eine zweifache Ausführung und 6 Stellen für eine dreifache Ausführung. Diese Werkzeuge werden dann eben verdeckt auf diese Stellen hingelegt und danach werden die umgedreht. Jetzt kooperativ müssen wir halt uns entscheiden, welches Werkzeug mit welcher Stärke wir nehmen. Quasi eine Schaufel, die jetzt bei mal zwei liegt, können wir im Dschungel zweimal graben. Das bedeutet, wir können ein großes Teil ausgraben und vielleicht dann noch eines daneben oder eines darunter, welches wir gerade ausgehoben haben. Wenn wir ein passendes Objekt haben zu der Auftragskarte, wie sie gerade aufgedeckt ist, ja, dann dürfen wir die Auftragskarte weglegen und eine neue aufdecken. Wenn wir gerade dann noch eine Aktion übrig haben, dann können wir noch weiter graben und dann ein weiteres Fundstück ausheben. Jetzt sind wir da zum Beispiel im ersten Level, da geht es dann bloß darum, dass wir alle 10 Auftragskarten halt gefunden haben, alle Fundstücke gefunden haben, wie sie auf den Auftragskarten stehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, halt eben das Ganze, den Auftrag normal zu schaffen, wenn wir es halt einfach geschafft haben, oder legendär zu schaffen, wenn wir noch 6 Werkzeuge übrig haben. Ja, und das wird dann später in einem Kampagnenbuch quasi abgetragen. Wir haben ein zweiseitiges Kampagnenbuch, was so aussieht wie ein Sammelhefte, bei dem man Sticker reinlegen kann. Aber hier hat es keine Sticker, sondern es sind Karten, die sind zweiseitig. Auf einer Seite sind sie einfach normal, wie sie aussehen. Es sind so Bilder von irgendwelchen Schifffahrtswerkzeugen drauf. Ein Sextant und ein Globus und so. Und auf der Rückseite ist die legendäre Seite, bei der sie dann so leicht schimmern. Wenn man dann eben das Legendäre geschafft hat, dann kann man sie auf die schimmernde Seite in dieses Sammelbuch dann eben reinstecken, hat da solche Schlitze, bei denen man die Karten reinlegen kann. Und das ist natürlich wirklich ein toller Blickpunkt und auch das, was das Spiel so spannend macht. Man möchte ja das Spiel schaffen, erstens damit man sich die Karte reinkleben kann oder reinhängen kann. Dann möchte man natürlich auch auf der legendären Stufe schaffen, damit man die glitzernde Seite in das Buch reinlegen kann, was natürlich wirklich toll ist. Das Spiel selber ist natürlich halt wirklich tatsächlich ein Memory-Spiel. Was aber interessant ist, da wir es gemeinsam kooperativ spielen und mit der Werkzeugmechanik, bei dem wir halt eben Werkzeuge einsetzen dürfen, die halt einmal, zweimal oder dreimal benutzt werden können, halt auch wirklich eine tolle Mechanik, bei dem wir halt immer weniger Werkzeuge schlussendlich zur Verfügung haben und dann teilweise auch gewisse Gebiete gar nicht mehr durchsuchen können. Ein einziger Marker gibt es noch, der als Joker fungiert, den kann man halt für alles Mögliche einsetzen. Danach, ja, wenn man halt diese Art Kampagne durchgespielt hat oder wenigstens mal einen Forscher durchgespielt hat, kann es mal sein, dass man gewisse Token freischaltet, die man dann immer wieder einsetzen kann im Spiel. Wir haben das jetzt mal geschafft mit den Aufträgen von Lamarck. Da geht es dann darum, dass man quasi eine zweite Schatzkarte aufdecken kann, dass man sich nicht bloß um den Federschmuck kümmern muss, sondern auch um eine Statue, die man halt in einer Grabungsstätte finden könnte. Toco Island kam bei uns wirklich sehr gut an. Ist auch ein Spiel, was mein Sohn immer wieder eingefordert hat diese Woche. Mit der Tochter haben wir es dann auch einmal gespielt und mit dem Kollegen, der zu Besuch war bei meinem Sohn, haben wir es dann auch noch 2 Partien hintereinander gespielt, weil es gerade so viel Spaß gemacht hat. Wir sind dann bei der zweiten Forscherin angekommen. Da sind wir dann aber leider kläglich gescheitert. Da ist die Punktegebung etwas anders. Also wir müssen irgendwie 22 Punkte erreichen. Und hier ist die Idee, dass man möglichst viele kleine Schätze findet, die mit dem passenden Symbol ist, weil die geben 3 Punkte. Die großen Schätze, die geben nur 1 Punkt. Und am Ende des Spiels müssen wir 22 Punkte haben, um das Spiel überhaupt zu schaffen, also diese Partie zu schaffen, oder 24 Punkte, um das Ganze auf der legendären Stufe zu schaffen. Also wir sind aber nicht mal in die Nähe gekommen, das Ganze überhaupt zu schaffen. Das war ziemlich knifflig. Das war Toco Island von Helvetic. Gespielt haben wir gestern noch ein weiteres Spiel von Helvetic, und zwar eins aus der Fun by Nature Serie, von denen das jetzt das erste ist, was ich selber persönlich habe. Happy Bee ist aber das 4. Spiel von der Fun by Nature Serie, bei dem eben auch Fish and Flips rausgekommen ist, was sie aber von Gaia Games übernehmen konnten. Bei Happy Bee, was übrigens von Maxime Brambourg und Theo Rivière ist, haben wir eine Art Drafting-Spiel, bei dem wir Bienen sind, die halt irgendwelche Blumen bestäuben müssen. Wir haben Blumenkarten in den Werten 1 bis 5 in verschiedenen Farben. Also je nachdem, wie viele mitspielende Personen das dabei sind, werden verschiedene Farbensets rausgenommen. Wir haben es zu viert gespielt und konnten mit 5 Farben spielen insgesamt. Diese 5 Farben, die kommen bei den Bienen vor, die kommen auch bei den Pflanzen vor. Die Bienen Handkarten, die werden gemischt und dann werden die gleichmäßig aufgeteilt, dass jede Person 7 solche Karten auf der Hand hat. Danach werden dann eben die einzelnen Farbstapel bei den Pflanzen, Blumen auch gemischt. Da wird die Farben, die bleiben getrennt voneinander, aber die Zahlenwerte, die werden halt untereinander gemischt. Und danach werden die dann aufgedeckt. Es ist so, dass das Spiel innerhalb von 9 Runden gespielt wird. Da wird in der ersten Runde eine Karte gespielt, bis hin zur 5. bei der 5 Karten gespielt werden. Danach geht die Zahl dann wieder runter bei der 6. Runde 4 Karten und bei der 9. Runde wieder eine Karte gespielt. Also es geht da zuerst hoch mit den Karten, danach geht es wieder runter ab der 5. Runde. Im Prinzip läuft das Spiel jetzt so ab, dass man halt die Pflanzen sieht, die halt offen ausliegen. Die haben eben so einen Wert von 1 bis 5. Danach sieht man, aha, blau ist aktuell gerade auf der 5. Die ist interessant, aber ich darf bloß eine Karte spielen. Wenn ich jetzt blau spiele, dann bin ich vermutlich nicht die einzige Person, die auf blau geht. Denn bei einem Gleichstand, dann fliegt die Karte einfach aus dem Spiel raus und niemand kriegt sie. Also versuche ich einfach vielleicht auf Violett zu gehen, die bloß einen Punkt hat, aber ein Punkt ist besser als keiner und darum spiele ich eine violette Biene aus der Hand. Nun ist es so, dass alle Karten zuerst verdeckt hingelegt werden. Wenn alle Personen bereit sind, dann werden die Karten aufgedeckt. Es wird dann abgerechnet. Jede Person, die eine Karte gespielt hat in einer Farbe und ist dann quasi die alleinige Person, die diese Farbe gespielt hat, die kriegt die Pflanzenkarte in sein Depot. In der nächsten Runde sind es bereits 2 Karten. Man kann zweimal die gleiche Farbe spielen und man kann 2 verschiedene Karten spielen. Also von dem her. Aber zuerst kommt der Drafting-Teil. Den darf ich nicht auslassen. Der ist nämlich ganz speziell in diesem Spiel. Die Karten, die man vorhin nicht gespielt haben, das waren 6 Karten, die werden jetzt im Uhrzeigersinn weitergegeben. Die Karte, die man aber ausgespielt vor sich hat, die kommt wieder zurück auf die eigene Hand. Also im Prinzip hat das bestimmt so eine Art Bestäubungsmechanismus, würde ich das mal nennen, dass die Bienen, die dann auf den Blumen waren, ja, die bleiben ja zuerst auf den Blumen, dann kommen sie wieder zurück und sehen, ja, das andere Volk ist bereits weitergezogen. Naja, dann bleibe ich halt eben hier bei dem Volk. Dann ist es so, dass man halt eben 2 Karten spielt in der 2. Runde, 3 in der 3. und so weiter bis in der 5. Runde, bei der man eben 5 Karten spielt. Und dann eben die Karten, die halt jeweils ein Unentschieden, die Pflanzenkarten, die einen Unentschieden haben oder die niemand gewählt hat, die fliegen raus aus dem Spiel und es werden immer wieder frische Karten aufgedeckt. Es gibt viele einige Zweier, wenige Dreier und Vierer und Fünfer, die kommen jeweils nur einmal vor. Also von dem her ist es sehr gut, sich dann teilweise doch auf die Vierer und die Fünfer zu stürzen. Die geben halt saftig Punkte. Bei mir war es dann so, also ich habe das Spiel eben gespielt, eben wir waren da zu viert und es hat für mich persönlich mächtig Spaß gemacht, weil es extrem schnell erklärt ist. Es ist sogar noch schneller gespielt, als es auf der Verpackung angegeben ist mit 15 Minuten. Ja, es kann sein, wenn man es dann mit bis zu 6 Personen spielt, aber wir zu viert, das ging so schnell. Karten auswählen, hinklatschen, aufdecken, Karten verteilen und dann weiter geht's. Also es hat wirklich Spaß gemacht. In einer Runde konnte ich dann tatsächlicherweise 2 Karten abstauben, eine 4 und eine 5 und das hat mir dann quasi ja den Sieg geschafft, dass ich da schlussendlich halt 23 Punkte hatte. Meine Frau, die hatte 18 Punkte als Zweitplatziert und habe da so viele Punkte kassiert durch diese Kombo. Ja, da konnte mir niemand den Sieg klauen damit. Mich persönlich hat es Spaß gemacht. Mein Sohn, der fand es so lala. Bei den anderen kam es eigentlich recht gut an, aber ohne große Freudensprünge zu verursachen. Happy Bee, ein kleines, süßes Spiel mit Bienen und Pflanzen. Ja, hat Spaß gemacht. Das waren bereits die Spiele, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe. Aus der Print-and-Play-Bastelecke. Gebastelt habe ich mir diese Woche Tether, ein Spiel, welches vor kurzer Zeit noch auf Kickstarter war. Jetzt ist die Print-and-Play-Version davon, die wurde halt via Mail ausgeliefert. Die konnte ich mir dann einfach auch schnell mal basteln und danach konnte ich das mit meiner Frau spielen. Tether ist von Mark McGee vom Verlag How to Steam Broccoli, auch wieder mal ein lustiger Name. Und Tether ist im Prinzip ein Mirror-Deck, ein Spiegeldeck, welches von Daniel Solis entwickelt wurde. Daniel Solis, auch ein Kollege von Mark McGee in diesem Konglomerat an Autoren. Daniel Solis hat auch schon einige Spiele via Buttonshy veröffentlicht. Das Mirror Deck kam da leider nicht dazu. Jetzt aber Tether, was eben von How to Steam Broccoli ist, ist eben ein Spiel, welches dieses Mirror Deck nutzt. Das Mirror Deck selber ist ein Kartenspiel, welches aus 53 Karten besteht. Die sind nummeriert von 1 bis 98. Wie kann das sein? Und zwar ist es so, dass man die Zahlenwerte gespiegelt hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie halt anders gespiegelt. Sprich, die 01 ist auf der darunterliegenden Seite die 1-0, also die 10, die 21, die ist die 12, die 06 ist die 60 und so weiter und so fort. Bei den Schnapszahlen ist es so, dass auf der oberen und auf der unteren Seite die Zahlen halt identisch sind. Ansonsten sind alle Zahlen da unterschiedlich jeweils. Bei Tether versuchen wir Astronauten, Astronautinnen halt irgendwie in Gruppen zu bündeln, also wie der Name schon sagt, Tether soll irgendwie verknüpfen oder sowas heißen, auf Englisch. Nein, nicht soll, ist tatsächlich so. Genau, im Prinzip läuft es so ab, dass wir eine gewisse Anzahl an Handkarten haben zu Beginn des Spiels. Ja, 5 Stück sind das, soweit ich mich erinnern kann. Und genau, mit 5 starten wir, aber jedes Mal, wenn wir weniger als 6 haben, dürfen wir am Ende des Zugs quasi eine Karte nachziehen. Jetzt, was wir versuchen müssen, ist es, Zahlenpaare vor uns auszulegen. Und je nachdem, wir spielen es eben zu zweit, welche Person das am Zug ist. Die eine Person, die baut halt nur in die Vertikale, während die andere Person in die Horizontale baut. Genau, und da zählen immer, für mich zählen immer die oberen Kartenwerte, für die andere Person zählen quasi immer die unteren Zahlenwerte, obwohl sie die Karten auch quasi verdreht herum in der Hand hält. Also für sie ist alles, was sie sieht, oben. Sie baut einfach vertikal. Für mich ist alles, was ich sehe, halt, da wir vis-à-vis sitzen, auch oben. Ich baue aber horizontal. Jetzt müssen wir eben diese Karten auslegen. Es gibt zu Beginn des Spiels 3 Astronauten, Astronautinnen, die halt im Weltraum auch umherfloaten, die sind adrift. Das sind Karten, die neben dem Nachziehstapel liegen. Die können wir auch jeweils einsetzen, um quasi so ein Paar zu bilden. Aber wir müssen immer zuerst eine Karte aus der Hand ausspielen, dann eine zweite Karte aus der Hand ausspielen oder eine Karte, die eben Weltraum umherfliegt. Die können wir dann eben auch nutzen, um sie in unser Set einzubauen. Im Prinzip wählen wir jetzt eben diese 2 Karten aus. Wenn wir keine passende Karten auf der Hand haben, das kann zu Beginn des Spiels halt schon mal sein, ja, dann können wir eine weitere Karte aus unserer Hand einfach ausspielen zu den Astronautinnen, die halt adrift sind, die halt umherfliegen und davon eine Karte auf die Hand nehmen oder wir können auch eine Karte verdeckt vom Nachziehstapel ziehen. Und danach, wenn wir weniger als 6 Karten auf der Hand haben, können wir noch eine weitere Karte nachziehen. Aber irgendwann mal sind wir soweit. Dann haben wir die passenden Karten auf der Hand. Vorsicht, auch immer wieder mal schauen, was auf der unteren Seite der Karte liegt. Die sind halt oben schon auch gut beschriftet. Aber teilweise hält man sie so in der Hand, dass man dann eben nicht sieht, welche Kombination dass man so auf der Hand hält. Das ist mir dann am Ende des Spiels mal passiert, dass ich die 61 und die 62 auf der Hand hielt und die 60 quasi als 06 auf der Hand gehalten habe und dann relativ lange nicht gesehen habe, dass ich eigentlich dieses Dreierpaar auslegen könnte. Was mir dann auch schon früher den Sieg gebracht hätte, was aber am Ende des Spiels trotzdem zum Sieg geführt hat. Also aber zurück zum Spiel. Wir versuchen jetzt eben in die Breite zu bauen, sind wir die Person, die horizontal spielt und wir machen Gruppen. Jetzt darf natürlich auch die gegenüberliegende Person an dieser Gruppe bauen, aber die baut dann nicht in die horizontale, nein, die baut in die vertikale, und zwar von den Zahlenwerten, die sie von sich aus sieht. Darf sie zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel die 56, die bei mir vor mir ausliegt, aber für sie ist es die 65. Jetzt darf sie oben oder unten halt eine 64 oder eine 63 quasi hinlegen. Stimmt das? Nein. Eine 66 darüber oder eine 64 darunter. Ja, aber auch an diesen Karten, die sie dann ausgelegt hat, kann ich natürlich dann weiterbauen. Jetzt im Prinzip ist es so, dass es dann jeweils verschiedene Gruppen auf dem Tisch geben wird. Wenn man eine Karte ausgespielt hat, dann kann man auch verschiedene Gruppen miteinander verbinden, aber das darf man nicht einfach so machen. Man muss immer zuerst eine Karte aus der Hand gespielt haben. Und alles, was man dann verbindet, muss quasi schlussendlich wieder mit dieser Karte oder mit dieser Karte in dieser Gruppe zusammen verbunden werden. Nun ist es so, dass ab bestimmten Punkten, ab bestimmten Größen von diesen Gruppen Wertungen stattfindet. Also haben wir zum Beispiel eine Sechsergruppe oder etwas größer, dann findet eine Wertung statt. Die Wertung sieht dann so aus, dass man schaut, wie breit ist das insgesamte Gebilde. Die Breite kriege ich als Punkte. Wie hoch ist das ganze Gebilde? Die Punkte kriegt dann die gegenspielende Person. Also wenn ich quasi nur in die Vertikale oder in die Horizontale gebaut habe und die gegenüberliegende Person, die hat nichts reingebaut in diese Gruppe, kriegt sie trotzdem einen Punkt, weil die Höhe halt automatisch die Höhe von 1 ist, also eine Kartenhöhe. Und ich bei der ersten Wertung würde dann halt 6 Punkte kriegen, wenn ich jetzt geschafft habe, eine 6er-Gruppe hinzulegen. Danach bleibt die Gruppe bestehen, aber die nächste Wertung findet mit 10 Karten statt oder auch größer als 10 kann natürlich auch sein. Wird mal eine Wertungsgruppe übersprungen oder eine Wertungszahl übersprungen, dann findet die nicht zweimal hintereinander statt, die Wertung, sondern es wird aktuell gerade die Wertung durchgeführt, die sie als nächstes erreicht hat. Die nächste Wertung, die findet dann bei einer Größe von 14 statt und das ist dann quasi auch der Endspieltrigger. Falls diese Wertung stattfindet, endet dann auch das Spiel. Es werden halt dann jeweils die Punkte zusammenaddiert, die man halt für diese Punkte, für diese Gruppen von der Breite oder von der Höhe halt kriegt. Und danach werden diese Punkte so notiert. Hat man das den Endspielträger ausgelöst, werden auch noch die letzten Punkte zusammenaddiert, die bei der letzten Wertung zusammenkommen. Und die Person mit den meisten Punkten, die gewinnt dann eben das Spiel. Tether ist wirklich ein extrem spannendes Spiel, weil man so viele Optionen hat mit nur schon dieser kleinen Kartenhand, die man bei sich hat. Man hat 5, 6 Karten auf der Hand, je nachdem, in welchem Status des Spiels, das man gerade ist. Die kann man nach oben halten, die kann man nach unten halten. Danach ist es wirklich mal wichtig. Welche Karten möchte ich auf der Hand behalten, weil ich die als nächstes einsetzen kann? Welche Karten kann ich bereits jetzt einsetzen, möchte ich aber noch nicht machen, da ich da quasi der gegenspielende Person die Möglichkeit gebe, eine bestimmte Gruppe zu kombinieren? Welche Karten darf ich überhaupt nicht spielen, da schon der Gegner davon profitieren kann? Also es ist wirklich extrem verkopft. Vor allem muss man auch nicht nur bloß für sich denken, man muss auch immer für die gegenspielende Person denken. Da kann es mal sein, dass es dann mal untergeht, dass man plötzlich eine Karte halt abwirft, die man besser nicht abwerfen hätte sollen. Die wird sich dann gerade von der gegenspielenden Person geschnappt und die kann dann ihre Meisterkombo hinlegen und direkt eine Wertung auslösen, bei der sie halt mehr Punkte kriegt als man selber, weil man bloß in die Breite gebaut hat und nicht in die Höhe. Naja, Tether, wirklich ein tolles Zwei-Personen-Kartenspiel, was brutal in die Birne geht. Also, falls ihr da mal an ein Mirror-Deck rankommt oder selber eins basteln wollt, könnt ihr auch das machen. Falls ihr irgendwie noch an die Print-and-Play-Dateien rankommt, schreibt doch mal da How to Steam Broccoli an. Ich kann es absolut empfehlen. Für 2 Personen ein Spiel mit einem Mirror-Deck, was man vielleicht noch nicht gehört hat. Wirklich toll. Tether müsst ihr mal zu zweit ausprobieren. Und das sind bereits alle Spiele, die ich jetzt so diese Woche gebastelt habe. Ja, und das war's mit den Spielen, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe. Ja, mit Dark Venture habe ich da mich schön auf was eingelassen. Mal schauen, wie es da in nächster Zeit weitergeht. Das ist wirklich ein großer Kracher. Wird zwar angegeben, dass man das eine Kurzpartie, die Stunden geht halt, also im Spielfeld natürlich nicht in richtig, dass man das in einer halben Stunde runterspielen könnte, was ich persönlich nicht wirklich glaube. Bei halt einer ganzen Partie von 12 Runden sollte das innerhalb von einer Stunde gemacht werden, aber vermutlich auch erst, wenn man sehr viel Erfahrung hat mit dem Kartenhandling. Überrascht habe ich diese Woche auch noch Toco Island und Happy Bee, zwei Spiele von Helvetic, die bei mir ziemlich gut angekommen sind. Da wird vermutlich auch nächste Woche vieles laufen. Und Tether, was ich unbedingt wieder auf den Tisch bringen will. Vielleicht hat auch da meine Frau wieder Lust, dieses kleine Print-and-Play-Juwel mit mir zu spielen. Das war's mit den Spielen von dieser Woche. Ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche. Und somit bleibt mir nichts weiter mehr zu sagen als gut Brett, weiterspielen. Ciao zusammen. Ja, und heute gibt's Waffeln zum Morgen. Ich muss mal nichts backen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao zusammen.